Ich fühle mich schon so im Jahresabschlussmodus.
Voll. Was soll jetzt noch kommen?
Ich habe das Gefühl, alles ist Chaos. Okay, wir müssen ja Begrüßung machen.
Sollen wir direkt rein begrüßen? Begrüßen wir doch direkt rein, sagen Hallo und herzlich willkommen hier zur Monatslese im November, der Podcast über Bücher und Feelings. Ich bin Tina Lurz, mir digital gegenüber Anne Sauer. Hallo.
Man merkt, dass wir jetzt ein bisschen geübt haben, langsam.
Langsam klappt's.
Langsam haben wir es drauf, gell?
Nach vier Staffeln geht's.
Ich hatte tatsächlich neulich das Gespräch auch mal wieder darüber, dass wir das schon jetzt in der vierten Staffel schon machen. Und es kam mir absolut surreal vor.
Ich habe auch mit irgendwem drüber geredet und habe auch gesagt, Moment, vierte Staffel, Moment. Vier Jahre schon? Drei? Vier? Was? Nee, kann ja so nicht fuck sein. Was?
Ja, doch. Ja, geil. Also ich finde es natürlich super. Also grande, muss ich ganz ehrlich sagen.
Grande. Grandioso. Grande.
Grandioso. Und wir haben eben schon in unserem Vorgeplänkel besprochen, okay, wir sind eigentlich im bisschen im Rap-Modus, also Jahresrückblick. Aber noch ist es nicht so weit. Es ist 1. November. Wir haben noch einen vorletzten Monat und der möchte natürlich genauso verabschiedet werden wie alle anderen davor auch.
Ja. Total. Aber stimmt, ich bin eher so im Vorausschau-Modus gerade, also im Vorausschau, was kommt im Dezember, weniger im Rückschau-Modus, was war im November.
Same. Vielleicht ändern wir unser Konzept mal. Monatslese. Vorausschauen mit Lurz und
Sauer. Was kommt?
Was kommt? Schauen wir mal, was wird?
Was wird?
Also ich sehe da auch Potential, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sehr gut. Aber, also es ist halt bei mir auch so, ich bin auch eher im Vorausschau-Modus, weil ich auch Bock auf den Dezember habe. Er wird auf jeden Fall, es wird eine kuriose Mischung. Und ich habe aber auch richtig Bock zu arbeiten. Also auch mal mein Hirn wieder so richtig zu benutzen. Weil ich hatte das Gefühl, und das passt so ein bisschen zum Rückblick, dass ich im November ein totales Fasergehirn hatte. Also es war richtig, weiß ich nicht, da war viel los. Und
mal wieder?
Mal wieder, ja, aber anders. Also in meinem Kopf war einfach viel los. Ja, stimmt, das ist eigentlich immer so. Aber es war.
Das war jetzt auch gar nicht negativ gemeint, sondern eher so diese Erkenntnis. Es ist irgendwie, die Hirne laufen doch immer in die ein oder andere Richtung heiß, oder? Also, weil es so, irgendein Fokus ist immer da und in irgendeinem Fokus ist es gefühlt immer wild, oder?
Ja. Und man hat ja die Illusion, dass im Dezember dann alles so ein bisschen ruhiger wird, ne? Es ist ja die Adventszeit und irgendwann kommen ja auch diese Rauhnächte und so. Das Konzept habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Also ich weiß nicht so richtig, was man da macht. Aber ich habe schon gelernt, okay, im Dezember ist eigentlich Runterfahren angesagt. Und ich fahre jetzt nochmal richtig hoch. Ich bin so richtig so, nö. Weil im November, also ich war ultra viel unterwegs. Ich glaube, ich war, also für meine Verhältnisse, also ich war irgendwie tatsächlich, ich habe heute Nacht in meinem eigenen Bett geschlafen. Ich finde, das ist ein sehr guter Start in den Dezember, weil es ist nicht die Norm gewesen im November, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten tolle Reisen bis gestern Abend, also wieder mal eine Katastrophe, was die Rückreise angeht. Aber ansonsten war ich auch so viel mental unterwegs und konnte mich eben nicht so 100% mal auf eine Sache niederlassen. So. Und das habe ich gemerkt, dass mir das schwergefallen ist und das will ich jetzt wieder ein bisschen üben. Also ich will wieder länger einfach mal, es klingt jetzt total banal, aber mal so 1-2 Stunden nur an einer Sache arbeiten. So, das ist so mein Wunsch. Und vielleicht ist das ja auch eine gewisse Form von Runterkommen, wenn ich es mal so drüber nachdenke. Ne? Aber trotzdem im Arbeitsmodus. Naja, wirr. Wirre Gedanken. Du merkst
es. Fand ich gar nicht. Gar keine wirren Gedanken. Gerade dieses mal 1-2 Stunden konzentriert irgendwie arbeiten, wenn so viel los ist, drumherum, finde ich das auch immer schwierig und gleichzeitig sehr wichtig, da in dem Punkt auch runterzukommen und sich mal zu fokussieren und sich da die Zeit für zu nehmen. Und wenn das dann nur 1-2 Stunden, also wenn das dann reicht, sage ich jetzt mal, ist ja schon gut. Also von daher.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Bei mir wird der Dezember wird? Hoffentlich ganz anders als deiner. Weil bei mir war es eher der November nochmal ein wilder Arbeitsmonat. Und deswegen will ich jetzt im Dezember eigentlich alles eher so, ja, eben abrappen und fertig machen und planen eher für nächstes Jahr dann schon, als jetzt noch richtig, richtig, richtig krass reinzuhauen. Irgendwas gibt es natürlich immer, wo es, ja, wo was zu tun ist. Also ganz ausbleiben tut es ja nie, aber ich werde jetzt nicht, hochfahren will ich eigentlich nicht. Ich will gleich bleiben, weiter wursteln und dann tendenziell eher runterfahren. So.
Ja.
Sind wir wieder im Ausblick und nicht im Rückblick. Sorry.
Ja, es ist, man merkt das so richtig. Also da, das ist ja auch was, da könnte man sich jetzt ja wieder philosophisch verlieren. Dass es ja bei allen aber gefühlt so ist, dass sie in diesem Endspurt-Modus sind. Und dass der letzte, ich sag mal so, der letzte Monat so eine ganz komische Zwischenwelt ist, so eine ganz komische Phase, wo alle eigentlich nur daran denken, okay, was muss dieses Jahr noch passieren? Und irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo man dann sagt, naja, komm, zur Not sehen wir uns nächstes Jahr. Also wenn man es dann, wenn man.
Das habe ich schon so oft.
Ja, das kommt jetzt schon vor. Schaffen wir es noch? Naja, sonst nächstes Jahr.
Total. Habe ich so viele schon. Ich habe wirklich auch schon echt Termine und Dates für nächstes Jahr ausgemacht, weil es dieses Jahr, gut, ich bin jetzt eben auch unterwegs vor Weihnachten und nicht im Lande, aber trotzdem habe ich schon einige Dates, auch zwischen den Jahren. Also die Rauhnächte werden für mich auch für sehr schöne Begegnungen und Treffen draufgehen. Und für eine Hochzeit auch, also viele gute Dinge,
die einlesen.
Zwischen den Jahren passieren. Ja, ich weiß auch nicht so genau, was es ist. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal geräuchert. Mal schauen, was dieses Jahr kommt.
Aha, das ist ja interessant. Nee, also bei mir räuchert nichts tatsächlich. Also ich bin da. Aber ich bin, ich verbringe Silvester mit einer Hexe. Mal gucken, was da passiert. Also ich bin offen für alles.
Ja, ich glaube, da wird auch einiges geräuchert, ne? So, aber jetzt lass uns zurückblicken auf den November. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angefangen. Aber ich würde gerne ja mit dir natürlich über den November sprechen und über die Bücher, die wir gelesen haben und die Dinge, vielleicht weniger dann, die uns beschäftigen. Das kommt dann vielleicht jetzt diesen Monat ein bisschen kürzer, schauen wir mal. aber ich starte doch einfach mit der Eisbrecherfrage rein, würde ich sagen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die jetzt so viel zwangsläufig mit dem Monat zu tun hat. Aber es ist eine sehr wichtige Frage. Na doch, ein bisschen. Ich weiß ja, warum ich drauf gekommen bin, erkläre ich auch gleich.
Ja. Elaborate, ja.
Ja, du kennst ja jetzt, ich habe mich schon verplappert im Vornherein.
Ja, das darfst du jetzt nicht sagen. Ein bisschen okay. Zauber müssen wir noch bewahren. Nicht.
Okay, dann.
Ja, doch. Also wir können sagen, ich habe sie schon gehört, aber.
Wie gut kannst du mit Veränderungen umgehen, liebe Anne?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und witzigerweise hatte ich jetzt gerade in meinem Kopf abgespeichert die Frage, wie gehst du mit Veränderungen um? Und ich finde eigentlich die Frage, wie gut kannst du das, noch ein bisschen interessanter.
Ja, finde ich auch.
Das ist natürlich gut. Das ist natürlich total, also was ist gut, da geht es ja schon los.
Klar, ja, immer Definitionssache. Aber
ich würde jetzt erstmal denken, ich kann das gut. Ich kann an sich gut mit Veränderungen umgehen, weil ich permanent damit rechne, dass sich Dinge verändern. Also das
spannend.
Das ist etwas, was sich aber auch erst im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, entwickelt hat. Ich war früher eher so in die Richtung unterwegs, klarer Plan, immer genau wissen, was ich als nächstes mache. Ne? Ich wusste auch irgendwie immer, was ich sag mal, karrieremäßig, was als nächstes kommen soll. Hatte da immer so meine Steps ahead. Und das hat auch irgendwie alles immer ganz gut geklappt. Und es gab selten so diese Einschnitte, die mich komplett aus der Bahn geworfen haben. Natürlich emotional schon, ne? Also was Freundschaften oder was Beziehungen angeht, na klar, das waren dann so die Momente, die mit denen ich natürlich nicht gerechnet habe. Und ich glaube, dadurch ist es auch gekommen, dass ich irgendwann gelernt habe, okay, alles verändert sich konstant. Auch jetzt natürlich mit Corona. So, das war einfach, glaube ich, so der krasseste Einschnitt, der bei mir einfach so einen Schalter umgelegt hat, dass ich dann irgendwann für mich gemerkt habe, es kann auch gut sein, wenn sich Dinge verändern. Und ich glaube, ich bin ein bisschen mutiger geworden, was Veränderungen angeht. Mhm. Und dementsprechend würde ich jetzt erstmal denken, es macht mir sogar Spaß zu sehen, wenn sich Dinge verändern.
Total spannend, da jetzt auch deinen Überlegungen zuzuhören, weil es ja schon sehr unterschiedliche Herangehensweisen oder Umgangsformen mit Veränderungen gibt, ne? Also es gibt ja wirklich Menschen, die sagen so, uff, I don't want this. Lass bitte alles so, wie es ist und ich möchte, dass das genauso bleibt. Und es gibt aber Menschen, die es total feiern. Und ich gehöre tatsächlich nämlich auch eigentlich schon immer, naja, weiß ich gar nicht, ob schon immer, aber sehr lange zu denen, die Veränderungen sehr lieben und eigentlich fast schon brauchen. Also ich brauche schon auch meine Stabilität grundsätzlich. Mhm. Aber dann, ja, wie du sagst, braucht es Veränderungen auch, um voranzukommen oder um etwas, ja, voranzutreiben, wie auch immer. Und um, ja, Veränderung ist in meinen Augen eher eine Chance als ein Rückschritt oder als eine Bedrohung oder wie auch immer man das nennen mag. Und deswegen bin ich auch eigentlich immer vor allem für kleine Veränderungen hier und da, aber durchaus auch mal für große sehr dankbar. Ist jetzt auch vielleicht zu viel, aber ich blicke dem immer eigentlich sehr aufgeschlossen entgegen und versuche auch aktiv Veränderungen herbeizuführen.
Ja, das ist halt auch ein Punkt, auf den ich noch eingehen wollte. Es gibt ja einen Unterschied, finde ich, auch zwischen aktiv und passiv, ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich muss was verändern, hast du natürlich ein ganz anderes Mindset vorher schon, als in dem Moment, wenn Veränderungen herbeigeführt werden, die du dir nicht ausgesucht hast, ist ja klar.
Ja.
So. Und dann ist das ja aber auch so diese Resilienzgeschichte, ne? Also wie gut kannst du damit umgehen, weil du vielleicht auch selbst vorher schon dich dafür eingesetzt hast, dass sich Dinge verändern. Wie flexibel bist du geworden im Laufe der Zeit? Was hast du daraus gelernt? Und ich glaube, das hängt total zusammen. So. Und klar gibt es negative Veränderungen, die sich niemand auf der Welt wünscht. Aber auch da immer was Positives rauszuziehen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Also das würde ich jetzt, das ist auch was, was ich vielleicht auch im Laufe der letzten Jahre, was sich bei mir verändert hat, dass ich nicht immer in allem nur das Positive sehe.
Ja.
Also gibt schon so
Momente. Wäre aber auch naiv, wenn es so wäre.
Ja, genau, genau. Und auch, also es ist ja auch vollkommen normal und erlaubt und auch wichtig, auch mal über Veränderungen zum Beispiel zu trauern oder einmal sich hinzusetzen und sagen, okay, das tut mir weh, das ist schlimm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das einmal durchzuleben und dann daraus, also irgendwas mitzuziehen oder mitzunehmen, was sich für dich dann wieder in eine positive Richtung drehen lässt.
So. Ja.
Aber das ist, ich finde, das ist halt eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, so die Essenz. Also das Wissen, dass sich dauernd alles verändern kann, das macht es ja auch irgendwie, also, schön.
Ja. Ja, aber das ist jetzt deine Meinung. Es gibt ja auch wirklich Menschen, und da gehören wir offensichtlich beide nicht dazu, die sagen, wenn sich da jetzt was verändert, ist doch gerade alles so perfekt, so toll und wie auch immer.
The status quo.
Ja.
Das war jetzt kurze Highschool-Musical-Referenz.
Let's not do it. Please not.
Ja, sorry. Please don't go that road.
den Status quo meine ich. Du kannst immer singen, wenn du willst. Kein Problem.
Nee, also ja, Status quo.
Ja, aber das ist jetzt auch eine gute Überleitung zu meinem ersten Buchtipp tatsächlich, weil darüber kam ich auf diese Frage. Und ich weiß, du hast es auch gelesen. Ich weiß gar nicht,
ob so ein Gefühl. Fertig ist.
Genau, es geht um Identitätskrise von Alice Hasters, erschienen bei Hansa Blau. Und das ist... Veränderungen ist jetzt vielleicht nicht das, worüber sie eben spricht, aber eben Identitätskrisen und dass diese, sie sagt eben, dass eine Krise auch notwendig ist, eben um Veränderungen herbeizuführen. Und daher kam jetzt so ein bisschen der Gedanke. Krise klingt dann natürlich aufs Persönliche bezogen, ist immer noch ein bisschen härter als Veränderung. Deswegen habe ich die Frage etwas abgeschwächt. Aber im Grunde, genau, geht's ja genau darum in ihrem Buch. Du hast es gelesen, ne?
Yes.
Sehr gut. Wir können also intensiv darüber sprechen.
All in.
All in. Sehr gut. Sehr gut. Dann erzähle ich vielleicht kurz, worum es eben geht. Es ist ein essayistisches Sachbuch von Alice Hasters. Sie hat in Identitätskrise, ausgehend von persönlichen Anekdoten und von ihrem eigenen persönlichen Gedanken und Gefühlen, eben gesamtgesellschaftlich dann ein bisschen seziert, ein bisschen aufgezeigt, wie auch immer man es nennen mag, dass unsere Gesellschaft einfach in der Krise steckt und dass wir auf unterschiedlichen Arten und Weisen nicht mehr wissen, wer wir denn jetzt eigentlich sind, was wir sollen. Überall brennt's, alles ist, überall ist eben Krise und das führt dazu, dass wir selber uns eben lost fühlen. So. Und das hat sie, wie ich finde, sehr persönlich, aber immer in Bezug auf die Gesellschaft aufgezeigt und mich da sehr durchgeführt durch ihre unterschiedlichen Bereiche im Buch, die sie quasi abgrast, sage ich jetzt mal. Verschiedene Krisen aus der Vergangenheit, die sie thematisiert und daraus dann Schlüsse zieht. Und ein Prosa-Teil ist am Ende auch dabei.
Ja, also durchführen, finde ich, ist das passende Wort dafür. Sie beginnt ja, wenn ich das jetzt recht erinnere, im Prinzip bei ihrem Geburtstag, also 1989, also dieses wirklich historische Jahr für Deutschland, und greift sich so ein bisschen diesen Begriff das Ende der Geschichte, weil das ja etwas ist, okay, ab da sind viele Sachen vorbei gewesen, wenn man so will. Aber letztendlich ging es ja natürlich erst los. Und dann packt sie sich dieses das Ende der Geschichte und zieht das so durch, das Ende der Freiheit, das Ende der Einigkeit, das Ende der, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ich glaube der Liebe auch.
Des Fortschritts, des Erinnerns, genau, der Liebe auch, der Ehrlichkeit.
Selbstverwirklichung, also super Begriffe, große Themen und geht da aber auch zeitlich durch. Also es ist schon chronologisch von 89 bis hin zur, ich glaube, Wahl von Donald Trump. So, und da hat sie dann einfach aufgemacht, weil sie meinte, okay, sie könnte jetzt noch weitermachen, aber I think you got the idea. Und was ich da spannend fand, ich bin ja auch 89 geboren. Und ich habe ganz viele von den Punkten wirklich erst nochmal neu verstanden. Und das war, glaube ich, auch ihr Ziel, dass sie sich da durchgearbeitet hat, was bedeutet eigentlich Identität und wo ist die in Krise geraten und warum. Und da kommen ganz viele Themen rein wie Rechtsruck, Beziehungskonstrukte, wo haben die einen Anfang, wie haben die sich verändert. Warum führt das zu Identitätskrisen bei bestimmten Gruppen? Wie ist deren Reaktion darauf? Und da finde ich, also dieses Zusammenhängende, das hat sich mir super erschlossen dann. Das fand ich richtig gut. Ich habe teilweise, das würde mich interessieren, wie es dir dabei ging, teilweise habe ich beim Lesen gedacht, okay, wo geht die Reise hin? Weil es ist, ich finde, es ist komplex, aber es ist nicht, also sie bleibt immer noch recht an der, ich sag mal, verständlichen Oberfläche. Es ist super zu lesen, einfach zu dekodieren. Also ich habe mir auch super viel unterstrichen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich acker mich so richtig durch so ein Sachbuch durch. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es erst gehört. Dann war ich im Volkstheater in München bei der Veranstaltung zum Buch mit Alice Hasters. Und dann habe ich es mir nochmal gekauft und quergelesen tatsächlich, um gewisse Passagen, über die sie auch gesprochen hatte, nochmal quasi gezielt nachzulesen oder gewisse Dinge nochmal eben, wie du es gerade sagst, also auch nochmal mehr zu verstehen oder in Zusammenhang zu setzen nochmal. Das mache ich quasi nie sowas tatsächlich, aber in dem Fall fand ich es richtig, richtig gut und tatsächlich auch wichtig, um das Buch in der Gänze, sage ich jetzt mal, zu begreifen, weil auch dieser Prosa-Teil am Ende funktioniert für mich im Geschriebenen besser als im Gesprochenen zum Beispiel. Ja. Also deswegen würde ich, glaube ich, auch eher zum Buch raten als zum Hörbuch in dem Fall. Mhm. Aber deswegen lief das Hörbuch auch so ein Stück weit nebenher, weißt du? Und so richtig tief reingegangen bin ich dann erst nochmal beim Nachlesen und auch vor allem bei der Veranstaltung. Also wenn ihr die Chance habt, sie mal irgendwo live zu hören, kann ich nur sehr empfehlen, das euch zu geben einen Abend lang. Richtig, richtig gute Antworten von ihr gewesen.
Also ich habe sehr viel begriffen. Und das, finde ich, ist ein Gewinn.
Ja, total. Und man muss auch sagen,
Perspektivwechsel.
Mal wieder, ja, genau. Aber man muss auch sagen, weil du meintest, es geht nicht so ganz krass in die Tiefe. Das Buch hatte ich, glaube ich, knapp über 200 Seiten. Also es ist auch nicht der Anspruch, glaube ich. Also da ganz genau und richtig, richtig tief reinzugehen, sondern eben so, ja, durchzuführen, einen Abriss zu schaffen über diese ganzen Krisen und dann auch wieder offen nach hinten raus für die eigenen Gedanken.
Also vielleicht habe ich das auch falsch formuliert. Ich meinte mit, das geht, also ich glaube, es ist eher ein sprachliches Ding, was ich meinte. Ah, okay. Also ich finde, thematisch geht sie da schon in die Tiefe, aber es liest sich nicht, und das ist ja eigentlich auch was Gutes, weil es dadurch viel zugänglicher ist. Es liest sich nicht wie so ein totales, total krass soziologisches Sachbuch, wo sofort auch Lösungsansätze drin sind, wo nochmal die Gesellschaft so richtig. Also es ist, du meintest es ja, es ist persönlich und ihre Sprache ist auch eine solche, aber es ist trotzdem, ich finde, es hat den richtigen Ton, weil es trifft ganz gut das Gefühl, was wir ja auch oft haben, so dieses diffuse Lost-Gefühl, ne, was du schon meintest, dass wir eigentlich merken, was um uns herum passiert, aber wir können es irgendwie nicht so 100% in Worte fassen.
Ja.
Und sie reicht dir eigentlich einmal die Hand und sagt, okay, komm, wir gehen da mal durch.
Ja, genau. Und sie ist auch selber...
Wir warten mal durch diesen Dschungel.
Genau, und sie ist auch selber lost sozusagen am Anfang und geht so, also das ist ihr Ausgangspunkt eigentlich, dass es uns da allen eben in dieser Gesellschaft, in unserer Bubble vielleicht auch ähnlich geht, ja, und dann eben, wie du sagst, das ist ein schönes Bild, sie reicht dir die Hand und wühlt sich da durch mit uns sozusagen, und dieses Persönliche finde ich eben auch sehr, sehr stark und lässt dann doch auch das nochmal tiefer gehen, ist dann jetzt vielleicht das falsche Wort, aber macht es zugänglicher, wie du so schön gesagt hast, genau, macht es zugänglicher, das in dem Kontext auch zu sehen, eben Individuum und Gesellschaft, wie es zusammenhängt.
Und, was wir noch gar nicht gesagt haben, das große Dach ist eigentlich der Westen. Also, sie orientiert sich wirklich Deutschland, aber auch mit Blick auf der Westen der Welt, also woher kommt der Begriff eigentlich? Was bedeutet das zum Beispiel auch im Bereich Aneignung, rassistische Bewegungen, Wohlstand, Träume, Vereinbarkeiten von Identitäten? Also was tut der Westen und warum ist das teilweise gut, teilweise kritisch? Und das finde ich halt auch so interessant, weil wir sind ja genau so aufgewachsen. Also das ist, glaube ich, auch im Buch an einem Punkt, ich kenne nichts anderes. Ja. Und es ist Arbeit und es tut weh, sich von dieser Identität, wenn es überhaupt eine ist, zu lösen und zu hinterfragen und rauszufinden, wenn es das nicht ist, was ist es denn dann? So.
Ja.
Und warum haben wir überhaupt diese Zerrüttung im Kopf?
Ja, ja, und um es jetzt auch nochmal wieder auf uns als Individuen zu beziehen, auch diese Aussage, dass Identität kontextbestimmt ist, da haben wir im Endeffekt auch im Podcast schon oft drüber gesprochen, dass wir unterschiedliche Rollen sozusagen haben, ja, dass wir in der einen Rolle eben Businessfrau sind, dann sind wir Tochter, dann sind wir, weiß ich nicht, Hundebesitzerin, Podcasterin, ne, also so, dass wir ganz vieles sind und die Identität, mit der wir uns eben die wir gerade haben, sage ich jetzt mal, dass die halt einfach von den Umständen, von der Situation und was auch immer allem abhängig ist. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt für die allein Begriffsdefinition.
Ja. ja, kann man natürlich noch stundenlang drüber sprechen. Das ist ja Fakt. Und das ist, glaube ich, auch was Gutes, dass es ein Buch ist, was man, ich denke, sehr gut verschenken kann. Oder im Lesekreis oder so. Ist zwar kein Roman, aber es stößt so viele Themen an, über die man dann noch ein bisschen quatschen muss. Weil es aber halt auch nicht den Anspruch hat, dir am Ende die Lösung auf dem Silbertablett zu präsentieren. Was ich nämlich auch toll finde, sie hat am Ende noch so eine Art emotionales Kapitel. Also, ne, wir meinten ja am Anfang, wir müssen auch mal trauern können oder Verluste wahrnehmen. Und Identitätsverlust ist ja auch sowas, womit wir klarkommen müssen. Und warum ist es wichtig, da sich auch mal emotional ranzubewegen, auch an Krisen? Was macht das mit uns? Und ich glaube, das passiert noch nicht genug in der öffentlichen Wahrnehmung. Und von daher finde ich das auch super spannend.
Total. Ist auch passend, jetzt wenn man überlegt, für wen ist das denn das geeignete Buch vielleicht. Passt die Widmung für alle, die sich Gedanken machen.
Ja.
Finde ich super treffend.
Genau, stimmt. Das habe ich gelesen. Dachte so, ja, geht das schon gut los? Da fühle ich mich abgeholt.
Ja, genau. So ging es mir auch.
Ja. Ja. Ja, vor allem, weil auch immer, also das ist ja auch so ein Kapitel oder eine Stelle irgendwie, wenn es dann heißt, also wenn du Gegenwind bekommst auf deine Überlegung, ja, mach dir doch nicht so viele Gedanken, mach dir doch nicht immer nur Sorgen, es ist doch nicht alles schlecht, ich will auch mal ein bisschen was von meinem Leben haben, so jetzt und nicht immer nur, ne? Und das kennen wir alle. Ich finde, in diesem letzten Kapitel, da war jeder Satz, dachte ich, exakt so habe ich das schon gehört. Oder vielleicht auch schon mal selbst gedacht. So.
Ja, ne? Also, total.
Das ist schon
sehr gut viel auf den Punkt Identifikationspotenzial in diesem Buch.
Wow. Klasse.
Also, große Empfehlung für Identitätskrise von Alice Hastert.
Guck mal, doppelte Empfehlung von Lurz
doppelte
und Sauer.
Doppelte Empfehlung. Lurz und Sauer empfehlen. Approved.
Ich hätte gerne so einen Stempel mit unseren Konterfeis. So drauf einfach, zack. Gehen wir so durch die Buchhandlung und dann empfohlen bam, bam, von bam. Lurz. Und wie so Stiftung Warentest.
Lurz und Sauertest.
Ja. Oh, guck mal, mein Hirn geht schon wieder an.
Klasse. Geht schon wieder los.
Geil. Ja, das Buch habe ich, du hattest es ja schon länger zu Ende gelesen und ich habe es jetzt
hinterher geschrieben gleich
und bin dir sehr
Anfang
dankbar,
November
dass
gelesen,
du auf mich gewartet hast.
Ja,
ich habe es angefangen Anfang November und jetzt im Venedig-Urlaub zu Ende gelesen. Also ich habe es ein bisschen gestückelt. Aber dann bin ich durchgerauscht. Also so das letzte, ich sag mal, ab der Hälfte komplett durchgelesen. Von daher. Nice. Ja, ja, ja.
Was hast du sonst so gelesen?
Ich gucke gerade. Ich dachte so, oh, ich habe gar keinen Roman gelesen, aber das stimmt gar nicht. Ich habe einen sehr guten Roman gelesen.
Mhm.
Den könnte ich empfehlen. Ich habe auch einen tollen Essayband gelesen. Der ist rosa. Und ich habe noch einen Essayband gelesen, den hast du, glaube ich, auch weggesnackt.
Den venedischen Essayband?
Jetzt ist die Frage. Einen venedischen Essayband, ja. weißt du was, ich schiebe mal kurz einen Roman rein, weil ich das gut finde, wenn der nochmal hier Platz findet. Ich habe mir das Buch selbst gekauft. Es war ein Spontanbock aufs Buch. Ich habe es gekauft. Ich habe, es verging Zeit zwischen Kauf und Lesestart. Trotzdem, ich habe gelesen von Charlotte Knois, Gittersee. Das ist ja ein Roman, der so im Zuge der Buchpreisgeschichte auch ein bisschen in der Öffentlichkeit war, oder zumindest in unserer literarischen Öffentlichkeit. Es wurde der Autorin, was heißt vorgeworfen, aber es gab wohl eine Liste eines Autors, Ingo Schulz, der gesagt hat, das und das und das und das ist nicht so richtig korrekt. Es geht nämlich um die DDR, es ist ein DDR-Roman. Und er hat so ein bisschen halt gesagt, ja, das ist nicht das richtige Wording, das ist historisch nicht ganz 100% korrekt und so weiter. Und dadurch ist das irgendwie in so eine Mühle gekommen, die mich natürlich umso neugieriger gemacht hat auf das Buch. Also ich war vorher schon neugierig, weil es ist ein Debütroman und ich finde eine spannende Geschichte. Also es geht um eine junge Frau, Karin, die ist so 16 Jahre alt. Es spielt 1976 in Gittersee, was ein Vorort von Dresden ist.
Und Karin lebt halt zu Hause mit ihrer Familie. Da ist der Vater und die Mutter, also ganz noch die Konstruktion ist noch da, aber so richtig happy sind die nicht mehr. Dann lebt da auch noch die Großmutter im Haus, die auch so ihrer Zeit als Blitzmädel hinterher trauert. Also sie war selbst eben an der Front damals. Und
aha, ich wollte gerade fragen, was ein Blitzmädel ist.
Ja, das ist total spannend. Da kannst du dich mal in Google verlieren. Also, ja, Google am besten mal. Jedenfalls waren das eben Frauen, die auch an die Front geschickt wurden nach Frankreich. Entweder weil es zu wenig Männer gab oder weil die Männer eben Deserteure waren oder einfach, weil sie Bock hatten tatsächlich, auch sozusagen dabei zu sein. Und sie war halt eben eine von diesen Frauen. Es wird aber, also da, ich hätte eigentlich gern noch eine Side-Story zur Großmutter gehabt.
Mhm.
Das ja, wird eigentlich gar nicht so. Ja, maybe. Naja, jedenfalls lebt Karin in diesem, ich sag mal, eher engen Verhältnissen, geht noch zur Schule, hat eine große Liebe namens Paul. Und Paul verschwindet eines Tages. Also der macht so Andeutungen, er will übers Wochenende wegfahren und sie soll doch mitkommen, soll sich's überlegen. Sie sieht, dass er irgendwie super viel Geld im Motorradreifen versteckt und er sagt so, ja, das ist für Kletterzeug. Also ne, er gibt vor, dass er eben so einen Ausflug machen will und dann ein paar Tage später steht halt so ein Kommissar-Dude vor der Tür, also die Stasi, und fragt Karin aus. Also was weißt du? Weil dein Freund hat Republikflucht begangen. Und sie weiß ab dem Moment nicht, wo ist er? Lebt er noch? Also sie geht davon aus, er lebt noch. Aber sie weiß wirklich nicht, wo er ist. Und dann beginnt eben so ein Karussell, dass ihr Leben so durchzogen ist oder ihr Alter durchzogen ist von dieser konstanten Anwesenheit dieser Staatssicherheit. Und sie wird dann so ein bisschen als Komplizin auch angeheuert, dass sie da Sachen rausfinden soll. Es war jetzt ein sehr langer Satz. Ich wollte eigentlich nur sagen, warum ich neugierig war auf dieses Buch. Das war jetzt die Antwort darauf. Aber was ich richtig, richtig gerne mochte, ist tatsächlich der Stil und die Erzählweise, die Charlotte Knäus anwendet, weil sie ganz viel mit Wiederholung arbeitet und dadurch so ein eindringlicher Ton stattfindet. Also wie das Gefühl, wenn du die gleichen Gedanken immer wieder hast in allen möglichen Situationen. Also du bist irgendwo und denkst an was anderes. Und diese Kombi, diese Verkettung von Handlungen und Gedanken, da ist so ein Rhythmus reingekommen. Und den mochte ich richtig gerne, dass du das Gefühl hast, okay, du bist in Karins Kopf und du weißt gerade, was ihr Sorge macht. Was auch toll ist, dass du natürlich, also irgendwie will man natürlich auch herausfinden, wo Paul ist. Also das ist schon irgendwie so ein Thema. Gleichzeitig ist es aber jetzt auch nicht so, dass das so ein total plotgetriebener Roman ist. Es geht wirklich darum, wie sieht ihr Leben aus und wie verändert sich ihre Standfestigkeit. Also die wird natürlich immer unsicherer insgesamt. Und gleich am Anfang ist so ein, ja, so eine Art Vorwort, sondern einfach so ein vorangestelltes, kurzes Kapitel, wo du dann schon denkst, okay, wann findet das statt? Ist das in der Vergangenheit? Ist das Zukunft? Wer ist das? Und darauf baut
kleiner
das halt
Teaser.
Auf. Genau, und das macht es natürlich so doppelt spannend. Also definitiv ich muss sagen, ich war hooked. Hat mir sehr gut gefallen. Um das mal ganz banal zusammenzufassen.
Klingt gut.
Ja, doch. Auf der Shortlist ist es nicht gelandet. Kann man sich auch drüber streiten. Das ist aber ja nicht unsere Aufgabe. Und von daher, ich bin froh, dass ich es noch gelesen habe. Gittersee von Charlotte Knäus.
Mhm.
Und
sehr schön,
eine Sache ist mir hängen geblieben, das wollte ich eben noch sagen. Was immer wieder vorkommt, was an das sie sich erinnert, ist halt die Frage von diesem Kommissar, wie kannst du nicht sehen, dass dich jemand verlässt, wenn du ihn liebst? Also wie konntest du das nicht sehen? Und daran knabbert die sich so ab. Also die zweifelt auch an sich. Wie konnte ich das nicht wissen? Also warum ist mir das entgangen? Welche Zeichen habe ich nicht gesehen? Und dann kommt halt nochmal diese Ebene rein, diese Liebe, ne? Also diese Verbindung oder, ja, wann ist eine Liebe eine große Liebe? Wie viel wissen wir eigentlich? Und ich meine, die 16, so, das ist ja auch nochmal ein krasses Alter. Und das, ja, diese Frage ist mir hängen geblieben. Die fand ich richtig gut.
Ist auch eine starke Frage.
Genau. Ja, krass. Ich auch. Oh, ich muss mal kurz die Heizung anmachen. So. Oh. Ja. Ja, das war jetzt mein Romantipp. Also ich habe auch, das ist aber was Gutes eigentlich, ich habe relativ spontan gelesen, weil ich endlich mal nicht mehr nur Pflichtlektüre hatte. Also ich hatte ja im Sommer und so, musste ich super viel lesen für so eine Jury-Geschichte und auch danach irgendwie noch so Herbst-Novitäten durchkämmen. Und dann hatte ich so einen Trotzmoment, dass ich dachte, ich lese jetzt einfach nur das, worauf ich Lust habe. Und dann habe ich eben Gittersee gelesen und Identitätskrise und, vielleicht mache ich das als Schnelltipp-Joker, Enjoy Schatz von Giovanna Reisinger. Hammergeil.
Cool, ja, hau mal raus.
Es ist einfach, es ist einfach hammergeil.
Steht bei mir noch auf der Liste.
Ich schick's dir. Ich leih's dir aus.
Schick's mir?
Ich ja, dachte, gerne.
Oh, wie das andere Buch, was ich dir immer noch nicht zurückgegeben habe.
Ah ja, ja, klasse. Vielleicht schick ich's dir doch nicht. Unabhängig davon. Ich habe erwartet, ehrlich gesagt, also Giovanna Reisinger ist euch vielleicht ein Begriff, Autorin von unter anderem Spitzenreiterinnen, bei Verbrecher Verlag erschienen. Und die hat im Corbinian Verlag einen, ja, optisch gar nicht so unscheinbaren, aber irgendwie trotzdem mysteriösen Essayband rausgebracht. Enjoy Schatz heißt der. Und ich habe damit gerechnet eigentlich, dass das total spicy und sexuell wird und sehr explizit. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, weil hinten drauf steht, helle Blitze, laute Donner, komm her und fuck me und dann love me real good. Das ist das Einzige, was du von außen liest über dieses Buch. Und ja, ich dachte mir, komm, jetzt im Modus, ich lese das jetzt mal irgendwie was anderes mal so für zwischendurch. Und was ich bekommen habe, war ein, also zutiefst bewegendes, kluges, witziges, komplexes Buch mit ganz vielen Themen rund ums Frausein, rund um Liebe, um Beziehungen, um Commitment, um Feminismus.
Das klingt gut.
Da sind dann auch also krasse Stellen, weil es um sexuelle Gewalt geht. Und also sie geht da so richtig rein in diese Thematiken und das hat einen so geilen Sound teilweise, dass du denkst, wieso ist das denn an mir vorbei? Also wieso habe ich das denn noch nicht gelesen? So war mein Gefühl währenddessen. Und das ist recht schmal. Ja, also ich habe das Gefühl, das ist ein einziges langes Gespräch mit einer Freundin, die dir irgendwie krasse Geschichten erzählt.
Und das ist von einem zum Verkaufsargument. Das ist Verkaufsargument Nonplusultra bei mir. Okay, gut. Schickst du es mir, ja?
Doch, ich glaube, das wird dir gefallen. Ich blätter gerade so durch und gehe nochmal so meine Stellen durch, die ich so unterstrichen habe. Weil es hat, also es beginnt im Prinzip damit, dass, also, ich wollte ja Schnelltipp-Joker, ne? Okay, dann lasse ich das jetzt. Muss ich aufhören jetzt. Ist aber, also ist schon schön.
Macht Spaß. Jetzt mal Cut hier, ja genau.
Jetzt Cut, okay. Also lest bitte alle Enjoy Schatz von Giovanna Reisinger. Schenkt euch das selbst zu Weihnachten. It's fun.
Punkt.
Ja.
Sehr gut. Vielleicht, also dann sag mir, ob oder ob nicht, weil sonst schenke ich es mir dann selber zu Weihnachten. Schlosser schon
okay, Buchhandlung, hallo. Mal. Das ist Claire vor der Tür.
Das machen wir.
Ja. Also das war so mein kleines Überraschungshighlight in diesem Monat.
Klingt tatsächlich sehr, sehr gut. Cool. Überraschungen lieben wir. Literarische Überraschungen.
Das war auf jeden Fall eine Überraschung, die mich glücklich gemacht hat. Es gab aber auch tatsächlich leider so zwei, drei eher so, ja, Momente in meinem Lesen in diesem Monat. Also vielleicht verknüpft mit hoher Erwartungen. Also ich habe zum Beispiel Ich habe unter anderem angefangen, den neuen Roman von Helga Flatland. Und du weißt ja, du dass ich Helga Flatland Ultra bin. Ich liebe dich. Ja, es gibt bisher zwei Romane, die ins Deutsche übersetzt wurden von Elke Ranzinger im Weidle Verlag. Und ihr neuer Roman ist jetzt bei Echo erschienen. Wir erinnern uns, Echo, kein Indie-Verlag, HarperCollins zugehörig. Egal, darum soll es nicht gehen. Auch übersetzt von Elke Ranzinger, aber auch noch eine zweite. Jetzt habe ich natürlich, shit, das Buch nicht hier. Schreiben wir in die Shownotes, finden wir nochmal raus. Und ich habe mir das auch mitgenommen aus der Buchhandlung. Also gekauft, nicht einfach mitgenommen. Und mit in Urlaub genommen, weil ich dachte, oh ja, geil, neuer Flatland-Roman. Ich habe richtig Bock. So. Mhm. Und dann fange ich dieses Buch an, liege im Bett in Venedig. Ich fange das Buch an und mir kam fast der Kaffee wieder raus, weil ich dachte, hä, was ist das denn? Das hat einen Ton am Anfang, der, und ich war kurz vorher in Innsbruck, der so nach Hütte Österreich klingt. Okay. Das ist natürlich Absicht, weil es spielt in Norwegen in so einem krass ländlichen Dorf. So, das ist schon okay. Und auch die Sprache ist demnach eine andere. Es geht auch um Dialekt und wie die reden. Aber es hat sich so komisch angefühlt, das zu lesen, weil du natürlich, oder ich, was ganz anderes erwartet hatte bei Helga Flatland. Hm. Weil die so einen analytischen Ton hat.
Da sind wir bei den Erwartungen. Ich glaube, das ist das Problem oft.
Ja, und also ich werde weiterlesen erstmal, weil es kippt auch so ein bisschen. Also sie ist dann, wenn sie in der Stadt ist sozusagen und die Hauptfigur ihre Lehrfunktion ausübt, also ist eine Lehrerin, dann ist es auch eine andere Sprache. So, das ist schon mit Absicht so gemacht. Es geht um eine Lehrerin, die eine Affäre mit einem Schüler hat und dann irgendwie, glaube ich, suspendiert wird und dann eben aufs Land zieht zu ihrer Familie und sich da so ein bisschen einintegrieren muss, glaube ich. Ich habe es noch nicht so durchdacht alles. Mir schrieb aber auch schon eine Freundin, dass sie es auch abgebrochen hat. Deswegen bin ich so ein bisschen, ja, und also, ja, mal gucken. Das war nur eine kleine Enttäuschung.
Ich hatte auch eine kleine Enttäuschung, die aber trotzdem, und das sage ich auch nicht oft, wegen des Endes dieses Romans dann doch irgendwie wieder eine Empfehlung ist. Und zwar geht es um Good Material von Dolly Alderton. Und ich bin ja Dolly Alderton-Ultra quasi. wobei ihre Romane oder der Roman, den sie geschrieben hat, auch definitiv schwächer war als ihre essayistischen Sachen. Aber jetzt kam Good Material eben raus von ihr und ich war so, ja, was Neues von Dolly Alderton. Gekauft, gelesen und am Anfang mega irritiert, weil sie aus männlicher Perspektive schreibt. Und das habe ich jetzt natürlich aus dem Klappentext irgendwie dann schon gewusst, aber trotzdem nicht mit ihr wirklich so zusammengebracht. Also es ist aus Sicht von Andy geschrieben, ein erfolgloser Stand-up-Comedian, dessen Freundin Schluss gemacht hat. Dann hat er keinen Ort mehr zum Wohnen und alles ist so, ja, alles ist scheiße und schlimm für ihn. Und er ist auch so ein kleiner Jammerlappen und ich dachte echt so, was soll denn das jetzt? So, aber ich habe durchgehalten und ich glaube, das ist die Schwierigkeit daran. Und das ist so ein bisschen das, was du jetzt sagst. Ich glaube, da kommt noch was oder ich hoffe, da kommt noch was. Dieses, ich hoffe, was mich durchhalten hat lassen. Und dann kam am Ende tatsächlich nochmal ein Switch auf den letzten, lass es 40 Seiten sein. Das kann ich jetzt hier nicht unbedingt sagen, aber da wurde auch die ganze Erzählweise nochmal ganz anders. Und das hat alles, was vorher war, für mich ein bisschen erklärt. Und dann hat es irgendwie Sinn gemacht. Und das ist halt insofern blöd, als dass man, weiß ich nicht, 200 Seiten durchhalten muss, bis man da hinkommt. Und es ist geschrieben, wie Dolly Alderton schreibt. Ja, es ist schon lustig. Es ist, auch selbstironisch natürlich, aber dieser Typ, ist einfach, ja, naja. Und zwischendrin war dann auch mal die Vermutung, da habe ich auch mich ein bisschen ausgetauscht, dass diese Perspektivwechsel, also diese männliche Sichtweise gerade dahingehend ausgenutzt wird, dass eben der sehr weibliche oder vermeintlich weibliche Handlungen begeht, so stalken, also in Anführungszeichen stalken, bei Social Media halt immer gucken, was macht die Person und nicht drüber hinwegkommen und sich da so reinsuhlen und sowas, ne, was man sonst so, was so klassischerweise weibliche Nachtrennungshandlungen sind, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Gesellschaftlich gesehen, leider. Und dass das quasi so dieser Stilmittel ist, ja, dass das jetzt in dem Fall ein männlicher Protagonist macht. Aber am Ende nochmal ein bisschen anders. Und die Message fand ich dann mega gut, hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen wiederum. Aber es ist halt echt schwierig, wenn du vorher so viel durchhalten musst. Also ja, wer Dolly-Fan ist, probiert es, schaut es, ob es geht, sozusagen. Aber leider kann ich auch verstehen, wenn es eben hier und da... Also wenn es Menschen abbrechen, weil sie sagen, nee, geht nicht. Was ist das für ein Typ?
Naja. Auch hier, man muss immer mal wieder im literarischen Bereich mit Veränderungen umgehen.
Ja, genau. Tatsächlich.
Kann man so sagen.
Kann man so sagen. Ich bin auch gespannt, wenn es auf, es wird ja hoffentlich, denke ich, wieder übersetzt, auch ins Deutsche, was dann da an Meldungen und Rezensionen so kommt, bin ich sehr gespannt drauf. Jetzt gerade aber frisch von ihr erschienen in der deutschen Übersetzung ja noch ihre Kolumnen.
Die ich ja gerade lese.
Ah, die du gerade liest, stimmt.
Also zumindest habe ich gestern Abend angefangen im Zug. Wir hatten eine ultralange Zugfahrt und das war eben noch, hatte ich noch dabei. Ich war auch ganz dankbar, weil ich dachte, okay, meine mentalen Kapazitäten sind beschränkt. Aber Dolly geht bestimmt, sage ich jetzt mal so.
Ja,
ja, ging und? So semi. Also ja, doch, also ist einfach ein geiler Humor. Das macht schon
ja,
Spaß.
Ja, genau. Das ist so. Und das ist in den Essays oder in diesen Kolumnen ja wirklich so kurz und knackig und da kann man so durchfliegen. Ich habe es witzigerweise auch auf einer Reise gelesen im September. Naja. Okay. Veränderungen, wir nehmen sie an. Wir lassen sie zu.
Ja. Ja.
Und wir schauen, wohin sie uns bringen. Vielleicht zu neuen LieblingsautorInnen.
Ich könnte noch zum Thema Veränderungen in Literatur auch was sagen, weil ich hatte ja, vielleicht war es so ein kleiner Abfuck des Monats. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil eigentlich war es eine gute Sache, aber ich habe mich danach irgendwie nicht so gut gefühlt. Ich war in Innsbruck eingeladen zu einer Podiumsdiskussion und saß da im Literaturhaus am Inn, auf der Bühne mit Marc Reichwein. Marc Reichwein ist ein Kulturredakteur von der Welt und moderiert wurde das Ganze von Veronika Schuchter, die in Innsbruck auch unterrichtet am Institut. Sie ist auch Literaturkritikerin und schreibt auch extrem gute Kritiken. Und da ging es darum, also gedeckelt war diese Diskussion mit dem Begriff zwischen elitärem Getue, in Anführungszeichen, und TikTok, Literaturkritik aktuell sozusagen, oder die Zukunft der Literaturkritik. Und da reibe ich mich ja schon drauf, also dran ab, so an dieser Klammer, weil ich das so schwierig finde, Feuilleton oder jede Form von, ja, Literaturkritik,
U die und E
im gewissen Nee, nicht nur U und E, also ja, aber so, also die Art und Weise, wie über Literatur gesprochen wird und wo und wer es macht. So. Und TikTok da mit reinzubringen als Konterpart zu Feuilleton, finde ich halt so, also nee. So, das ist halt in erster Linie erstmal nicht unbedingt die beste Idee, vielleicht. Aber klar, ich verstehe, und das ist das Ding mit der Veränderung, dass das sichtbarer wird und wir natürlich auch sehen, was passiert auf BookTok, was passiert in Social Media, wie wird über Literatur gesprochen da, aber vor allem, und das ist das, was mich stört, wird da meistens gesehen, dass Werbung für Bücher gemacht wird. Und das ist natürlich auch ein Aspekt. Es gibt, genauso wie es grandiose Rezensionen bei Instagram gibt, gibt es halt auch Unpacking-Videos, es gibt Bilder, wo einfach eine Kaffeetasse zu sehen ist und jemand liest und sagt, Happy Sunday. So.
das sind ganz, ganz verschiedene Facetten dieser Social-Media-Welt und die sind alle irgendwo berechtigt, aber nicht unbedingt unmittelbar im Vergleich zu ziehen mit Feuilleton. Und das ist das, aber, was ich, das ist so eine, na?
Feuilleton ist ja auch nicht werbefrei, ne? Wollen wir ja auch mal so, ne? Wenn, wie viel Verlage im Monat oder im Jahr für Anzeigen auf den, in den Feuilleton-Seiten namhafter Zeitschriften ausgeben, möchte ich teilweise gar nicht wissen, ganz ehrlich.
Ja, da wurde nicht drüber gesprochen.
Ja, ist klar, dass darüber nicht gesprochen wurde.
Und was mich an der Diskussion, also das ging über eine Stunde und ich hatte das Gefühl, ich habe mich ausgezogen danach. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich ganz viel von mir gegeben. Ich habe mich sehr eingesetzt für Raumöffnung. Ich habe Themen angesprochen, die mir mega wichtig sind. Ich habe vor allem über den darüber gesprochen, welchen Zugang haben denn Menschen zu Literatur und warum ist da zum Beispiel das Feuilleton eine andere Hemmschwelle oder eine Hürde, eine Barriere, die in Social Media vielleicht nicht gegeben ist. Und also ich habe wirklich versucht, das so ein bisschen zu versöhnen alles und auch gleichzeitig aber auch auf Missstände aufmerksam zu machen. Und auch so in der Literaturkritik, wie da immer noch teilweise misogyne Kritiken erscheinen. So. Und, oder tatsächlich auch, dass Literatur von POC anders besprochen wird, als vielleicht von Jonathan Franzen oder von dem dritten weißen Cis-Mann. Dem dritten vor allem, ja genau, 5000. Und ja, danach habe ich mich irgendwie, du kennst es vielleicht, dieses Gefühl, du gehst von der Bühne und denkst so, boah, was I too much?
Never.
War das okay? Nee, ja, klar. Nee, doch, komm. Ja.
Ja, ja.
Also so, dass man so denkt, oh, also ich habe dann automatisch an mir gezweifelt und das ist natürlich komplett scheiße. Und habe auch gedacht, war ich da jetzt naiv oder, also ich habe nur überlegt, was ich gesagt habe und erst so ein paar Tage später habe ich darüber nachgedacht, aber was haben denn die anderen gesagt? Nämlich gar nicht so viel.
Okay. Ah.
Oder gar nicht so viel, wo ich dachte, ja, stimmt. Und das war schon eine Diskussion, das war auch interessant und es war auch gut, dass da verschiedene Perspektiven waren. Aber ich hatte danach eher das Gefühl, und es lag daran, dass dann wieder sehr humorvoll abgerundet wurde und abmoderiert wurde und meine Nagellackfarbe oder mein Nagellack an sich nochmal Thema war. Obwohl, also ich habe den Nagellack ins Spiel gebracht, weil das etwas war, was mein Gesprächspartner vor vielen Jahren relativ abwertend in einem Artikel geschrieben hat, von wegen Blogger haben zu Buchcover passenden Nagellack und wedeln damit vor der Kamera rum. Und das habe ich halt aufgegriffen. Und dann wurde hinten raus immer wieder mein, also der Nagellack thematisiert. Ich dachte so, Leute, von allen Dingen, die ich gesagt habe, ist das jetzt das Schlusswort? So, so ein humorvolles, ja, ne, so jovial. Und das hat mich echt irgendwie so, dachte, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ja, das hat an mir geknabbert. Also ich habe tatsächlich, ich war danach auch echt in so einem kleinen Loch, so, weil ich dachte, oh, das war echt anstrengend.
Ja. Wer sich das übrigens anhören möchte im Nachhinein, du hast es gelivestreamt, gell, Anne? Also
ja,
man
ja,
kann
ja,
es auf deinem Instagram-Kanal Fuchsbooks, kann man sich das anhören und anschauen, wer Bock hat. Wir verlinken also es in den Shownotes.
Ja, es war jetzt nicht nur schlecht, also ich könnte es euch gerne
Gehe ich definitiv nicht davon aus. Es ist ja immer dieses, wie man im Nachhinein eben dann, ist ja sehr, sehr Innensicht, ne? Die man da hat, wenn man auf so einem Podium sitzt oder irgendwie moderiert oder was auch immer. Und das ist einfach sehr, ist, glaube ich, sind wir beide so Typen, die dann doch immer eher zweifeln und dann eher das auf die Zweifel auf uns persönlich beziehen, als jetzt auf vielleicht auch das Format oder die Fragestellungen oder die Herangehensweise an eine Diskussion.
Ja, voll. Also ich würde es jederzeit wieder tun. Man kann mich gerne einladen für Podiumsdiskussionen, um das nochmal abzuschließen. Aber ich habe in dem Moment, ich musste auch an Mareike Fallwickel denken, die mal meinte, jede Lesung nimmt ihr ein Stück von sich selbst auch weg. Also das ist so, also sie hat es nicht genauso formuliert, aber dieses Gefühl, dass du auf der Bühne sitzt und du musst dich ja zu allem verhalten und gibst dir auch was von dir. So, und dass das einfach zehrend ist. Und dann dachte ich an all die Autoren, Autorinnen, die auch ein ich sag mal, aktivistischen Anspruch haben oder politisch auch Themen behandeln, die wichtig sind und oder generell einfach persönliche Fragen beantworten und so, ne? Und das ist einfach, wird, glaube ich, oft unterschätzt, was das mit uns allen macht, wenn wir da halt, ja, sitzen, so. Und ja, da musste ich ein bisschen drüber nachdenken.
Sitzen und geben.
Es war vor allem ein Geben und ja.
Grüße an Mareike an dieser Stelle.
Grüße an Mareike. Mal gucken, was ich mir jetzt nehme nach so viel Gegeben.
Das klingt hervorragend. So, haben wir den November abgerappt, oder?
Abgerappt. Die Frage ist, hast du auch noch sowas wie einen Crush oder so? Haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Hattest du einen Crush?
Stimmt, über Crushs haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Ja, mein Crush ist ein bisschen langweilig, weil ich wieder...
Die Liebe meines Lebens. Nee, ich habe vergessen, welchen Knopf ich drücken muss.
Nee. Du bist so süß.
Ja, naja. Die Soundmaschine hat auch ausgedient, glaube ich.
Soundmaschine.
Hallo?
Nee, ah, ja.
Ich habe mich unterbrochen, entschuldige.
Alles gut. Mein Crush ist ein Roman, kann ich jetzt leider nicht so drüber sprechen, weil ein Roman, der im Frühjahr erscheinen wird, ist mein Crush des Monats eigentlich. Da werden wir dann im Frühjahr drüber sprechen. Und da weiß ich, die Autorin mochten wir, glaube ich, beide gerne. Also ich mochte den ersten Roman der Autorin sehr, sehr gerne und ich glaube, du mochtest ihn auch sehr gerne. Kommt was Neues und da sprechen wir dann im April drüber, nächstes Jahr.
Mein Crush. Ich denk gerade so, hä? Who is it?
Ist mit Tipps
gegeben. Sag ich jetzt nicht. Sag ich
Ach
nicht.
Ach so. Oh Mann.
Soll ich sagen? Ach so. Christine Höller.
Nee.
Wer?
Christine Höller.
Ach, krass. Nein. Das Fenchelbuch.
Das Fenchelbuch. Es heißt anders. Wie heißt es nochmal?
Ja.
Habe ich wieder vergessen, wie es heißt.
Ich google mal Fenchelbuch. Nein.
Fenchelbuch, ja. Von ihr kommt was Neues und das ist sehr, sehr gut.
Schöner als überall.
Schöner als überall, das Fenchelbuch, genau. Christine Höller, da kommt was
Leute
Neues.
Leute von früher, das ist ja spannend.
Freut euch drauf.
Geil.
Ha. Ja, haben wir den November abgerappt.
Jetzt aber wirklich. Und für unseren wirklichen Jahresrückblick 2023 holen wir uns einfach noch jemanden dazu, würde ich sagen. Wir machen das nicht alleine, zu zweit. Wir machen dieses
alleine
Jahr
zu
etwas
zweit?
Anderes. Und alleine zu zweit. Auch ein schöner Podcast-Titel. Und
vielleicht machen wir es alleine zu dritt.
Ich freue mich. Ich glaube, das wird lustig. Und wir werden euch zeitnah informieren, wer das ist. Das bleibt noch ein bisschen secret. Und ja, das wird, glaube ich, ganz schön.
Da freue ich mich sehr drauf, auf die Aufnahme und auf die Folge und auch auf die Buchtipps, die dabei mit Sicherheit bei rumkommen werden.
Rumspringen.
Und genau. Rumspringen. Rausspringen oder rumkommen.
Ja.
Und ja, das wird schön. Und eine Quartalslese haben wir auch dann noch im Dezember, Ende Dezember.
True.
Zwischen den Jahren wahrscheinlich, haben wir gesagt, ne? Auch hierfür und für alle Ankündigungen, Infos, Aktuelles gerne auf Instagram folgen, monatslese.podcast und auch gern unseren Newsletter über Steady abonnieren, kostenfrei. Ihr könnt aber auch gerne uns unterstützen auf Steady mit einem quasi Kaffee und da freuen wir uns. Either way.
Yes. Ich wurde übrigens gestern gefragt, wann wir neuen Merch machen und ob wir nicht mal T-Shirts machen wollen.
T-Shirts,
ja.
Uff.
T-Shirts, schön
im Winter
jetzt.
Mal.
Aber das Ding ist, das machen wir alles vielleicht gerne, aber da müssen noch ein paar digitale Kaffees fließen. Ich sag's, wie es ist.
Ja, das stimmt.
Also wenn ihr Bock habt, ne, das sind alles so Sachen, die wir ein bisschen damit finanzieren können. Und schauen wir mal. Ich glaube, man könnte aus dieser Folge auch ein Trinkspiel machen. Und bei jedem schauen wir mal. Schönen Shot einfach reinkippen.
Ja, sehr Geil. Gut. Genau, jetzt nochmal den Schnaps bereitstellen und einfach die Folge von vorne hören.
Gönnt
Absoluter
euch.
Pro-Trip.
Pro-Trip.
Pro-Tipp. Oh, es ist gut, dass diese Folge jetzt dem Ende entgegengeht. Rap, lass uns abrappen. Wir hören uns im nächsten Monat wieder mit dem richtigen Wrap-up des Jahres mit Gast, Gästin. Und ja, es ist Zeit.
Ich bin immer noch so müde und dann ist es Lachen. Also, dann ich. Es ist vorbei. Okay, Girl, macht's euch schön und
schöne Adventszeit. Lest was Feines. Lest was Feines. Bis bald.
Kommt mal runter.
Tschüss.
Tschüss.